Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Dnešní vydání Sousedů opět začneme dalším německým spisovatelem, který se zapojil do projektu Minout Prahu. To zorganizovalo české nakladatelství Větrné mlýny společně s německým nakladatelstvím Schäffling. V rámci projektu bylo osloveno 12 německých spisovatelů a spisovatelek, aby každý z nich strávil měsíc v jednom z českých krajských měst, kromě Prahy. Na základě svého pobytu pak napíšou povídku, která bude příští rok uveřejněna v antologii Minout Prahu. Knížka vyjde česky a německy a bude představena na frankfurtském knižním veletrhu a také se bude číst na vlnách Českého rozhlasu. V Českých Budějovicích pobýval autor satirických románů Anzel Neft, který sem přijel z Hamburku. Jak se mu na jihu Čech líbilo, se ho zeptal kolega Richard Šulko.
Der Schriftsteller Anselm Neft verbrachte einen Monat in Budweis. Richard Schulko besuchte seine Autorenlesung in der Südböhmischen Wissenschaftsbibliothek. Konnte ihm wegen diesem Projekt ein paar Fragen stellen. Warum haben Sie in Ihrer Kurzgeschichte gerade Budweis ausgewählt? Oder wurde das Ihnen zugeteilt?
Das wurde mir zugeteilt. Ich wurde aber gefragt, ob ich das gut finde. Und dann habe ich gegoogelt nach Budweis, habe mir das angeguckt und gesagt, ja, das sieht doch toll aus. Und es ist irgendwie für mich eine etwas sagenhafte Landschaft, Böhmen. Das hat man schon mal so gehört, aber ich komme aus Westdeutschland, das ist für mich eher fremd. Und ich kenne natürlich das Budweiser Bier, das ich sehr liebe, und habe gedacht, das passt. Da sage ich sofort ja.
Es kam mir so eine Assoziation vor, Hamburg liegt am Meer.
Ja, ja.
Und Südböhmen ist eine Stadt, wo viele Teiche sind.
Das stimmt, viele Krapfenteiche, ja. Von den Rosenbergs da angelegt. Ne?
Ja. Oder, ist das Ihnen auch so aufgefallen, dass es ein bisschen Ähnlichkeit gibt zwischen der südböhmischen Landschaft, auch eine Ebene einfach ohne Berge, also gut, Südens ist Böhmenwald, ja.
Aber ja, es ist hier waldiger, etwas hügeliger und die Landschaft, würde ich sagen, ist etwas lieblicher. Der Wind wird mehr abgefangen von Hügeln und in Hamburg pfeift das dann über die Flächen. Und die Architektur ist so anders, dass man natürlich nicht viel an Hamburg denkt. Ich denke hier eher, glaube ich, dann an Oberösterreich und Bayern, was ja auch auf der Hand liegt. So, ne?
Ja, ja.
Ist viel näher.
Ja. In Ihrem Buch Späte Kinder, aus dem wir ja gehört haben, beschreiben Sie den Schmerz, welchen in einer Familie entstehen kann. Ich als Deutschböhme oder Sudetendeutsche, dessen Familie nicht vertrieben wurde, habe ich auch einen Schmerz gemerkt, welchen die erlebt haben, die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind.
Mhm.
Wissen Sie, dass auch in der Nähe von Budweis eine deutsche Sprachinsel war?
Ja,
es waren ja viele Deutsche hier.
Ja,
ganz
ja.
In der Nähe? Waren
das weiß ich, ja.
Auch diese Barockbauten, das sind eine deutsche
Barockbauten. Ja, ja, man sieht ja auch noch die ganzen Namen, die es auch noch auf Deutsch gibt, ne, aus der Gegend. Also Kurzweil oder sowas. Ne?
Ja.
Das hat ja einen Grund.
Haben Sie auch Friedhöfe besucht?
Nein, leider nicht. Welchen sollte ich? Also ich wollte den jüdischen Friedhof besuchen im Norden von Budweis, aber da muss man sich einen Schlüssel besorgen. Ne? Weil es gab ja auch eine jüdische Community hier, die es gar nicht mehr gibt jetzt. Und ich habe noch eine Synagoge gesehen in Krummau, aber einen Friedhof ansonsten habe ich nicht auf dem Zettel. Welchen würden Sie empfehlen?
Und eine Frage, Sie haben angedeutet, der Unterschied, ja, Kommunismus ja. 40, 50 Jahre danach. Ich habe gedacht, dass Sie so meinen, die Leute sind nett und so, wenn man sie kennenlernt, aber dass diese kommunistische Vergangenheit, da habe ich gespürt, irgendwie nicht versteckt, aber da habe ich gesagt, scheinbar hat es sagen wollen, ja, wenn man das Thema Deutsche, dann mach mal, habe ich mir ein komisches Gefühl gehabt, dass die komisch denken über die Deutschen. War das nicht der Fall oder ist das aufgetaucht in den 4 Wochen, ist ja lange Zeit?
Nee, aber ich habe ambivalente Reaktionen darauf gemerkt, dass ich einfach Tourist aus Deutschland bin und wirke und dass manche so sagen so, oh, ne? Aber manche auch einfach als Kellner oder Servicekraft generell eher schlecht gelaunt dann waren. Das ist mir so nicht richtig begegnet, aber mir hat Lucy Trinkova gesagt, dass bis in die jüngere Generation noch einige so ein negatives Bild von Deutschen haben als Nazis. Und das hat natürlich meinen Blick dann eingefärbt, ne, weil ich dachte, oh Scheiße, jetzt denken die, ich bin ein böser Deutscher. Ich würde eher sagen, dass ich habe eher ein ähnliches Misstrauen gespürt, wie ich es als Westdeutscher in Ostdeutschland spüre. Nämlich, da kommt einer, der hat nicht den Stallgeruch, der gehört
besser
nicht hierhin.
Besser wie
ja, so ein Besser-Wessi, ne? Hier so ein Städter, so ein Typ, der am Ende auch noch Deutscher ist oder Westdeutscher. Und der keine Ahnung.
Okay, Anton, ja. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir, Richard.
Und viel Erfolg.
Okay, ja, danke ich dir auch.
Tschüss.
SoSede. Heute haben wir wieder die Jubiläumskolumne der Woche für Sie. Am 27. Juli 1847 wurde Otto Perutz in Teplitz geboren. Sein Vater war Mitglied des tschechischen Landtags des Königreiches Böhmen, Bergwerk- und Stahlwerkbesitzer und Geschäftsmann Adolf Perutz. Der talentierte Otto verband seine Karriere mit Industrie und Wirtschaft. Während seines Chemiestudiums an der Technischen Universität in Dresden begann er sich für die Fotografie zu interessieren. Mit 24 Jahren begann er selbst Trockengelatineplatten für Fotografien herzustellen und die Fotochemie war auch das Thema seiner Dissertation an der Universität Zürich. Anschließend wurde er Direktor der Bayerischen Aktiengesellschaft für chemische und landwirtschaftlich-chemische Fabrikate. 1880 gründete er seine eigene Fabrik für trockene Fotoplatten, die später Perutz-Fotowerke genannt wurde. Ihre Strategie basierte darauf, neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Fotografie in die Massenproduktion einzuführen. Seine Fabrik war somit für die Entstehung der Amateurfotografie verantwortlich. Der Durchbruch gelang den Perutz-Fotowerken erstmals mit empfindlicheren Fotoplatten, wodurch die resultierenden Schwarz-Weiß-Fotografien der Realität näher kamen. Die alten Platten waren nur für blaues Licht empfindlich, sodass beispielsweise gelbe oder rote Bereiche schwarz oder blaue Bereiche weiß erschienen. Perutz Platten waren jedoch auch für andere Farben des Spektrums empfindlich. Neben Platten produzierte Perutz auch Flachfilme und interessanterweise wurden auf seinen Platten auch die ersten Röntgenstrahlen entwickelt. 1897 verkaufte Otto Perutz seine erfolgreiche Fabrik und kehrte zum Bayerischen Chemiekonzern zurück, wo er als Mitglied des Aufsichtsrats fungierte. Die Perutz-Fotowerke trugen weiterhin Ottos Namen und blieben eines der führenden Unternehmen der Branche. 1964 wurde das Unternehmen in Agfa eingegliedert. Otto Perutz starb 1922 in München. Glücklicherweise erlebte er die nationalsozialistische Regierung nicht mehr, die seinen einzigen Sohn, den Arzt Felix Samuel Perutz, der das Erwachsenenalter erreichte, wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgte. Er begann 1937 aufgrund der Rassengesetze Selbstmord. An Otto Perutz, gebürtig aus Teplitz und Geschäftsmann im Bereich Fotografie, erinnert noch heute eine Münchenstraße, die Otto-Perutz-Straße. So sede.
A nyní je na řadě rubrika Výročí týdne. 27. července 1847 se v Teplicích narodil Otto Perutz. Jeho otcem byl poslanec Českého zemského sněmu a majitel dolů a hutí a podnikatel Adolf Perutz. A také nadaný Ota spojil svou kariéru s průmyslem a podnikáním. Při studiu chemie na Technické univerzitě v Drážďanech ho zaujala fotografie. Už ve 24 letech začal sám vyrábět suché želatinové desky na fotografie a fotochemie byla i tématem jeho disertační práce na univerzitě v Curychu. Následně se stal ředitelem Bavorské chemické společnosti a v roce 1880 založil vlastní továrnu na suché fotografické desky, později pojmenovanou Perutz Fotowerke. Její strategii postavil na zavádění nových objevů v oblasti fotografie do masové výroby. Jeho továrna se tak zasloužila o vznik amatérské fotografie. Perutz Fotowerke prorazila nejprve citlivějšími fotografickými deskami, díky kterým byly výsledné černobílé fotografie bližší skutečnosti. Staré desky totiž byly citlivé jen na modré světlo, proto například žluté nebo červené plochy zobrazovaly černě a modré bíle. Perutzovy desky však byly citlivé i na další barvy spektra. Vedle desek vyráběla společnost Peruc také ploché filmy a není bez zajímavosti, že na jejich deskách byly také vyvolány první rentgenové snímky. V roce 1897 Otto Peruc svou úspěšnou továrnu prodal a vrátil se do Bavorské chemické společnosti, kde působil jako člen dozorčí rady. Peruc fotoverke dál nesla Ottovo jméno a dál patřila ke špičkám oboru. V roce 1964 byla začleněna do společnosti Agfa. Otto Peruc zemřel v roce 1922 v Mnichově. Naštěstí se tak nedožil vlády nacionálního socialismu, která kvůli židovskému původu pronásledovala jeho jediného syna, který se dožil dospělosti, lékaře Felixe Samuela Peruce. Ten v roce 1937 v reakci na rasové zákony spáchal sebevraždu. Teplického rodáka, podnikatele v oblasti fotografie Otto Peruce, dodnes připomíná jedna z mnichovských ulic, Otto Peruc Štráse.
Sousedé.
A teď je na řadě další rozhovor, v něm se vrátíme na letošní sudetoněmecký den v Řezně. Tam si Richard Čulko k mikrofonu pozval Haralda von Herget, který zde prezentoval internetový podcast, který představuje různá sudetoněmecká nářečí.
Das Internetradio Böhmen startete beim Leben am 7. Juni um 13 Uhr am Süddeutschen Tag in Regensburg. Am Mikrofon ist der Dr. Harald von Herget, der Gründer des Radios oder der Idee, der mit der Idee Radio Böhmen kam. Harald, wie sind deine Gefühle nach dem Starten des Radios jetzt?
Auf jeden Fall euphorisch, sehr fröhlich und auch erleichtert. Denn es war ein langer, langer Weg bis dahin mit verschiedenen Rückschlägen. Aber irgendwo hat es dann mit der Beharrlichkeit und dann auch mit dem Glück von, sag mal, den richtigen Kontakten dazu geführt, dass wir jetzt unseren Internetradio haben. Und dass hier so viele mitmachen aus den unterschiedlichen Regionen, also einmal von den Heimatvertriebenen in Deutschland und Österreich, aber auch von den Heimatverbliebenen, dass das alles zusammenwächst und gemeinsam wir einen Radiosender haben, das freut mich sehr, ja, dass das gelungen ist.
Kannst du es kurz den Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben, wie das eigentlich funktioniert und was da der Inhalt der Sendung ist oder des Radios?
Ja. Also wir sind ein sogenannter Webradio, also das ist ein Sender, der nur im Internet zu empfangen ist, aber umgekehrt den großen Vorteil hat, dass er eben überall zu empfangen ist. Jeder, der ein Handy hat oder ein Computer mit Internetanschluss, kann uns hören auf www.radio-böhmen.de. Und wir haben eine Redaktion, die eben auch weit verstreut lebt. Da ist eine Dame aus Rheinland-Pfalz, da ist jemand aus Bayern, aus Hessen, eben auch aus Österreich, aus Wien oder aus dem Egerland oder aus Troppau in Schlesien. Und alle arbeiten zusammen und liefern ihre Beiträge und die werden dann eben redaktionell bearbeitet und in Sendung gebracht.
Es gibt ja drei regelmäßige Sendungen, die regelmäßig gesendet werden. Kannst du die bitte kurz vorstellen?
Begonnen haben wir mit der Sendung Richards Freitag. Die wird wöchentlich gesendet, am Freitag um 19 Uhr. Und weiter werden wir jetzt künftig mit der Sendung für Kinder anfangen, Sagen und Märchen. Das ist immer am Sonntag in der Früh um 8:30. Und die dritte Sendung, die wir jetzt vorbereitet haben, nennt sich Gott und Böhmen. Und das ist immer die Sendung am Sonntag von 10 Uhr bis um 11 Uhr. Und dort haben wir Themen rund um den Glauben. Mal werden es Messen sein, die wir übertragen und Berichte über die Wallfahrtsorte in den böhmischen Ländern. Und beginnen werden wir mit einem Beitrag über den Wallfahrtsort Heindorf.
Eine Spezialität gibt es ja beim Radio Böhmen, das ist die Mundart. Kannst du auch ein paar Sätze dazu sagen?
Ja. Das tue ich gerne, wobei ich jetzt selber nicht der Mundartsprecher bin. Meine Familie stammt aus dem Egerland, aus Engelhaus. Dort ist sicherlich Mundart gesprochen worden, aber dann sind jetzt einige Generationen in Prag aufgewachsen und haben dort gelebt und da hat sich die Mundart dann halt doch verloren. Wir haben auf jeden Fall mehrere Mundartsprecher für das Egerlander, also das Egerländisch und auch aus dem Isergebirge und Altvatergebirge. Wir wünschen uns natürlich sehr, dass wir letztlich alle Mundarten aus den böhmischen Ländern hier in dem Radio vertreten haben und so hoffen wir, dass sich bald auch aus dem mährischen und aus den Riesengebirgs-Böhmerwald-Gebieten Sprecher finden.
Wir rufen also jeden auf, der aus diesen Gebieten kommt, der soll sich bitte melden, www.radio-böhmen.de. Bitte meldet euch auf der Kontaktdaten, die auf der Homepage angeführt sind.
Herzlichen Dank für das Interview, das Sie mir geboten haben. Danke.
Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.